und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer, wo ich euch gerade erwische, mein lieber Richard. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr wirklich bis zum Ende dran geblieben seid, freut es mich natürlich wahnsinnig. Und damit, tschüss.
Unter 3, die radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Folge 24, unter Journalisten mit den Filmschaffenden Yvonne und Wolfgang André.
Danke. Also ich scheine hinten.
Guten Morgen.
Hallo.
Nein, was schwer zu finden.
Nee, extrem gut beschrieben.
Wir hatten Hilfe von
der Nachbarn. Ey, das ist so schwierig. Weißt du, wie viele Leute das hier nicht schon gefunden haben?
Wir hatten witzigerweise eben einen unserer Nachbarn wohl getroffen. Und,
ihr hört es ja schon im Hintergrund. Herr Kehrer und ich haben wieder einmal das Studio verlassen, um unsere beiden Gesprächspartner zu Hause in Weimar zu besuchen. Und diese Jubiläumsfolge von Unter 3, die Reihe startete nämlich vor 2 Jahren, ist insofern auch etwas Besonderes, dass wir erstmals zu viert und nicht zu dritt im Gespräch sind und diese Folge auch die Fortsetzung eines Gesprächs ist aus der vorangegangenen Folge. Deswegen ist jetzt auch alles ein wenig wie in einer Serie, dass bevor wir gleich wieder ins Gespräch mit Wolfgang, Yvonne, André reingehen, ich erstmal kurz für uns alle zusammenfasse, was bisher geschah. 2,5 Jahre Lebenszeit haben Wolfgang und Yvonne André in ihr jüngstes Projekt Brombeerland gesteckt. Brombeerland ist eine 14-teilige Doku-Serie, die den Thüringer Landtagswahlkampf 2024 begleitet, aber über den Wahltag hinaus auch von den Sondierungsgesprächen erzählt, mit bei den Koalitionsverhandlungen dabei ist und auch die Kamera noch lief bei der Ministerpräsidentenwahl von Mario Vogt, CDU. Die Serie gibt zunehmend auch über die Politik hinaus einen Einblick in die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, was anfangs sicherlich nicht in diesem Umfang geplant war. Wir erleben die Journalisten beim Warten vor Pressekonferenzen.
Die Schalter schon wieder zusammen.
Wahrscheinlich haben sie die Zeit abgepasst, wo sie im Flugzeug sind.
In der Landespressekonferenz beim Fragenstellen.
Sie haben gesagt, Anfang der Woche wollen wir fertig sein. Das heißt also, irgendwie am Wochenende haben Sie schon ein Papier ausgearbeitet und am Montag werden Sie es präsentieren.
Nein, nein. Die Arbeitsgruppen, denen will ich die Zeit geben, bis Anfang der Woche da
die tagen jetzt wirklich.
Montag, Dienstag.
Oder auch am Wahltag, um erste Ergebnisse einzuordnen.
Heike, weißt du, worauf wir warten? Nee, ich weiß es auch. Du weißt es auch nicht.
Keiner weiß,
worauf wir warten. Keiner weiß, worauf wir warten. Wir stehen ja einfach rum.
Ich bin ja heute Team ARD bei den Prognosen.
ZDF ist AfD 33.
Ist gruselig. Und keine Mehrheit für CDU und BSW.
Das wäre ein großer Spaß.
Ja. Im Mittelpunkt des journalistischen Subplots, so nenne ich es mal, stehen dabei die Journalisten Martin Debes vom Stern, der freie Journalist Sebastian Haag, Fabian Klaus von der Thüringer Allgemeine und vor allem Henry Bernhardt vom Deutschlandfunk. Mit allen vier haben wir auch hier in dieser Reihe unter drei gesprochen. Soweit die kleine Zusammenfassung. Doch nehmen wir jetzt wieder unseren Gesprächsfaden mit Yvonne und Wolfgang André auf. Herr Kehrer wollte von den beiden wissen, wie es dazu kam, immer wieder auch den Radiojournalisten Henry Bernhardt einzusetzen und in einem Fall auch einen Deutschlandfunk-Kommentar von ihm zu benutzen, um politische Abläufe einzuordnen. Hier die Antwort von Wolfgang André.
Als wir über journalistische Ebene nachgedacht haben, wie bringen wir die rein, du kannst halt unmöglich in einem filmischen Erzählung Text. Also wir arbeiten viel mit Texterklärung, aber so eine Kommentierung zu gucken, was Journalisten letztlich draus machen, was sie da für Antworten bekommen haben, ist mit Text total schwierig so. Und da ist natürlich ein Radiokommentar halt total schön, also sehr filmisch, weil du ihn wirklich als Kommentar benutzen kannst. Du hast die akustische Ebene, du kannst dich einlassen darauf und du kannst auch eine visuelle Ebene sozusagen dazu bringen irgendwie.
Die auch so einen künstlerischen Moment hat, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Riesenrad, es dreht sich immer weiter. Und das gibt auch nochmal so eine künstlerisch-poetische Sicht auf dieses Land und auf das, was passiert. Also nicht nur einfach nur eine nackte, sachliche Einordnung.
Genau, also deswegen war so die Idee, Henry mal zu fragen, ob er Lust hat, sozusagen, ob wir ihn begleiten können, ob das auch eine Möglichkeit sein könnte, diese journalistische Ebene mit reinzubringen. Und dann spielt es aber in der Erzählung wiederum, geht es nicht nur um die Kommentierung, sondern halt auch das, was daraus entsteht letztlich wieder. Es gibt einen genialen Moment, finde ich, wo, also Henry macht einen Kommentar über den Artikel von Mario Vogt, Mar Woidke und von
Kretschmer.
Kretschmer,
Ministerpräsident in Sachsen.
Um ein Thema sozusagen Russland, Ukraine-Krieg. So,
es geht ein bisschen, vielleicht muss man kurz erklären, es geht um die Friedenspräambel, die einen großen Stellenwert für das BSW gehabt hat, um überhaupt in die Koalitionsverhandlungen einzutreten. Und Mario Vogt hat zusammen mit den anderen Ministerpräsidenten einen Kommentar veröffentlicht, in dem er eigentlich sozusagen seine Perspektive, seine ostdeutsche Perspektive da auch so ein bisschen drauf spiegelt, die dem BSW schon ziemlich weit entgegenkommt. Also das ist eigentlich so eine Ermöglichung überhaupt der Koalitionsgespräche.
Und für Henry Bernhardt natürlich ganz klar eine Morgengabe an Sarah Wagenknecht, das ist sozusagen, und das auch entsprechend kommentiert. Und dann treffen die beiden Sondierungstagen nach der Pressekonferenz aufeinander, so Henry Bernhardt und Mario Vogt. Und du siehst schon, wie das Mario Vogt unglaublich angepiekt hat, diesen Kommentar, den er eigentlich total scheiße findet sozusagen, was Henry da meint, weil er aus seiner Sicht halt, also hat es nicht verstanden sozusagen und konfrontiert ihn, was sind damit, und dann wir stehen direkt mit der Kamera daneben und die beiden fangen sich an, darüber zu unterhalten. Und da sieht man halt auch unglaublich schön, das erzählt so viel über das Verhältnis, finde ich, zwischen Journalismus und Politik und also ich will nicht so viel wegnehmen, aber das ist einer so der Schlüsselmomente. Das heißt, der Kommentar von Henry alleine nicht sozusagen, aber immer gekoppelt dann mit etwas, was wir dann entdeckt haben. So.
Und eigentlich noch eins dazu. Eigentlich, wenn du dir so politische Dokumentationen anschaust oder so Rückblicke, dann hast du immer True Crime-Serien oder sowas, dann kommt immer Fernsehen, dann kommt immer irgendein Moderator, der irgendwas sagt und der da irgendwie was ansagt und so. Das haben wir überhaupt gar nicht drin. Das liegt an zwei Sachen. Erstens wollten wir Leute, die nicht nur irgendwas ansagen, weil das ihre Aufgabe ist als, weiß ich nicht, Moderator vom Heute-Journal oder von Moderatorin von den Tagesthemen oder so. Das andere ist natürlich auch, dass wir ja kein Geld hatten, um solche Sachen zu kaufen. Aber das Erste ist sozusagen für uns wichtig gewesen, dass wir Politikjournalisten haben wollten, die wirklich informiert sind. Wir hätten ja, es war ja ganz viel Hauptstadtpresse auch da, zu verschiedenen Veranstaltungen, also zur Landtagspräsidentenwahl oder eben auch zur Landtagswahl. mit denen hätte man ja auch arbeiten können, da hätten wir auch was machen können. Also, und wir haben uns wirklich dagegen entschieden, komplett dagegen entschieden, Leute von außerhalb dieses Bundeslandes zu nehmen, weil wir so, wie wir das bei der Politik machen, dass die, die hier tätig sind, genauso auch die Journalisten nehmen, die hier tätig sind und uns nicht Hauptstadtjournalisten nehmen.
Können übrigens auch mal so ein bisschen serviceorientiert machen für die, die jetzt zuhören, und wir können immer nur wieder sagen, Herr Kehrer und ich, also erstens empfehlenswert, Brombeerland, und zum Zweiten, denkt jetzt nicht durch das Gespräch, oh Gott, ist das alles komplex, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, weil das war auch eure Aufgabe und habt ihr sehr gut gelöst, das Komplexe runterzubrechen. Und diese 14 Folgen, was ja sehr viel ist, kann man aber auch einzeln rauspicken, weil wir gerade bei der journalistischen Perspektive sind, kann man wirklich nur eben direkt Folge 9, ist das in dem Fall, empfehlen, die Pressekonferenz, genau, mit die kürzeste Folge von 37 Minuten, wir haben es schon erwähnt, dann kann man das sozusagen in der Quintessenz nochmal mitbekommen. Und Herr Kehrer hat es eben schon gesagt, wir sind bewusst ein bisschen hinter der Welle, was die ganzen Interviews angeht, ich habe viele gegeben, als eben die Serie veröffentlicht wurde. Aber wir haben auch deswegen ein bisschen gewartet, also erstens, um mal das noch in einen größeren Kontext zu stellen, aber auch nach Feedback zu fragen, weil wir gerade bei Journalisten sind. Wir wissen ja, Sebastian Haag hat schon komplett durchgebinged und Fabian Klaus. Gab es denn von journalistischer Seite Feedback schon, also da auch auf eure Serie Brombeerland?
Also von den Journalisten, die drin sind, ja. Also ich glaube, die hatten alle nach den ersten 4 Folgen, haben sich alle gemeldet. Also krass, ich kann gar nicht aufhören und ja, ich mache die Nacht zum Tag und so. Die Journalisten ja, aber die Politiker nicht. Und ich denke so, krass, also das ist ja auch etwas, ich habe ja schon gesagt, wir machen das ja gemeinsam. Wir haben so viele Leute, die wir da begleitet haben. Wir haben ja nicht nur die Spitzenkandidaten, wir haben ja auch die Spin-Doktoren, die Fraktionen und so weiter. Wir haben von nicht einem einzigen der Leute, die da waren, eine Reaktion bekommen. Eine einzige hat geschrieben, ich habe alles gesehen und zwar super emotional. Das war alles.
Und muss dazu sagen, Herr Kehrer und ich waren beide nicht da. An dem Sonntag im Juni habt ihr im Lichthaus in Weimar einzelne Folgen gezeigt. Waren da Politiker und Politikerinnen vor Ort und haben über diese Folgen jedenfalls dann Feedback gegeben?
Ja, da waren viele da. Vor allem Katja Wolf und Steffen Schulz haben uns da ziemlich viel zurückgespiegelt. Also beide übrigens, dass sie das völlig vergessen hatten, was sie da gesehen haben, konnten sich da nicht mehr dran erinnern. Da siehst du auch, wie voll so ein Politikerleben ist, oder?
Also das finde ich interessant, weil ich habe ja auch den Wahlkampf für den MDR immer wieder mal mitbegleitet. Mhm. Gerade das BSW habe ich eng begleitet, weil ich BSW-Beauftragter war und sozusagen die Parteibildung und die Koalitionsbildung dann über das BSW vor allem miterlebt habe. Ich habe ganz oft in der Serie gedacht, krass, da war ich auch, das habe ich auch erlebt, oder das war ein wichtiger Moment auch bei uns beim MDR. Ich habe natürlich dann die MDR-Blase irgendwie dann im Hintergrund, zum Beispiel auf die Landtagspräsidentenwahl haben wir ganz anders geschaut, weil wir diesen Livestream gemacht haben und den Live-Ticker, was auch ein großes Moment dann immer ist für so ein Medienhaus, solche Ereignisse quasi, die dann abgebildet werden müssen, die eingeordnet werden müssen und die aber in dem Moment, wo sie passieren, eigentlich Historisches quasi auch produzieren. Und das fand ich so interessant, dass ich das alles nochmal aus einem anderen Blickwinkel, aus eurem Blickwinkel nämlich sehen konnte und aus dem Blickwinkel dann auch erzählt bekommen habe von den Politikern, wie die das erlebt haben, dass es mein Bild von diesem Wahlkampf, wie ich ihn erlebt habe, nochmal unheimlich bereichert hat. Also ich kann wirklich nur sagen, für jeden, der den letzten Thüringer Wahlkampf irgendwie mitverfolgt hat, ob das jetzt Wahlhelfer waren, die Plakate gehangen haben oder die irgendwie im Hintergrund von den Parteien oder in irgendeiner Weise mit dieser Wahl zu tun hatten, diese Serie also erweitert das Bild, was man auf diesen Wahlkampf hat und bringt viele Sachen nochmal in Erinnerung, die man teilweise wirklich vielleicht vergessen hat, aber die eigentlich noch da sind und wo man jetzt im Nachhinein dachte ich, wow, stimmt, das war ja auch noch so. Also das ist wirklich so gut erzählt. Genau.
Steffen Schulz hat geweint mit, nachdem wir die
Friedenspräambel, die 8 mit dem extrem emotionalen Ende, wo Peter Metz sozusagen
Tränen in den Augen hat. Genau, genau. Da hat Steffen Schulz auch da gestanden, hat auch mit geweint.
Also, ja, ich aber auch sozusagen. Ja, ich musste dann meine erste Antwort geben konnte es dann nicht mehr. In dem Moment ist natürlich dann, spielt viel mehr noch eine Rolle, ne? Die ganzen Produktionszeit, 2,5 Jahre, die ganzen Schwierigkeiten, die wir hatten, Finanzierungsprobleme und ein konkurrierendes Filmprojekt, was dann auch noch die gleiche Idee machen will und so. Also das waren, kommt dann natürlich auch mit rein sozusagen, aber es war, musste dann auch irgendwie heulen, wenn mich Peter Metz immer so berührt hat, weil das so viel Ehrlichkeit zeigt in dem Moment, dass es halt nicht nur Politiker gibt, die irgendwie an Posten interessiert sind, sondern wirklich das große Ganze. Und er erzählt dann in diesem Moment, dass er glaubt, dass Thüringen zum Spielball der Mächte von außen ist, denen Thüringen halt scheißegal ist sozusagen. Hauptsache, ihr Bundestagswahlkampf funktioniert richtig und du merkst, was es mit ihm macht, so dass wie er darunter leidet und wie ehrlich das ist. Und es berührt mich als Zuschauer, hat mich damals schon berührt, aber als Zuschauer halt immer wieder, ne? Und dann stand ich dann im Kino und haben dann angefangen zu heulen. Und dann nahm mich Steffen Schütz sozusagen, der selber die Tränen in die Augen hat, dann in den Arm sozusagen und so. Genau, das war ein sehr schöner Moment.
So ich konnte irgendwie den gar nicht genießen, den Moment. Ich musste in den Nachbarsaal und so,
da zu sprechen. Wobei ich schon immer gesagt habe, also wenn die an der Stelle da nicht weinen sozusagen, dann bin ich aber auch enttäuscht sozusagen. Aber Katja ist hart geblieben. Katja hat nicht geweint.
Warum sie so hart ist, erfährt man auch in eurer Serie aufgrund der Kämpfe, die sie mit Sarah Wagenknecht durchzustehen hat. Ich würde sagen, trotzdem, wir behalten mal diesen emotionalen Moment im Hinterkopf, hören erstmal eine Musik und kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, was man dann tatsächlich auch lernt in eurer Serie über die Art und Weise, wie dann Politik tatsächlich konkret wird, wenn nämlich verschiedene Parteien zueinander finden müssen auch. So, was wollen wir für eine Musik noch hören?
Weil wir gerade beim Weinen waren, ich würde gern von Sezen Aksu, das ist die Gesangsgöttin der Türkei, ein Lied hören. Das heißt Küçüğüm, mein Kleiner oder mein Kleines. Es gibt da keine Geschlechter, aber es ist ein unglaublich berührendes Lied und wir beide weinen immer, wenn wir das hören.
Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok küçüğüm.
Musik ausgesucht von unseren Gästen, heute in der Mehrzahl bei Unter 3, Wolfgang Yvonne André, Filmemacher aus Weimar. Und wir haben über sie viel gesprochen, beziehungsweise über ihr jüngstes Projekt Brombeerland, eine 14-teilige Serie, die 2024 vor zwei Jahren entstanden ist, während des Thüringer Landtagswahlkampfs. Aber darüber hinaus, sie war mit den Kameras weiter dabei bei den Optionsgesprächen, Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen plus Ministerpräsidentenwahl. Ihr merkt schon, wenn ich das aufzähle, das Projekt ist episch. Und wir, Herr Kehrer und ich, versuchen in dieser Folge eben auch euch diese Serie näher zu bringen, und sie passt gut zu Unter 3, weil der Journalismus, die verschiedenen Journalistinnen und Journalisten eben auch eine wichtige Rolle spielen, aber nicht nur die, auch Parteistrategen wie Peter Metz vom BSW schleichen sich so irgendwann ein. Er ist das erste Mal zu sehen am Ende von Folge 4, die Wahl, da kriegt man so mit, aha, da steht er an der Seite von Katja Wolf, die Kandidatin war eben für BSW auch, und er spielt eine immer wichtigere Rolle. Und wir wollen jetzt über eine Szene sprechen, die sich in Folge 8 ereignet, die Friedenspräambel am Ende, in der dieser besagte Peter Metz anfängt zu sprechen, und zwar über die Spielballtheorie, also wie sehr Thüringen eigentlich so von anderen Leuten mit beeinflusst wird, und dann nimmt dieser O-Ton einen ganz anderen Verlauf als ursprünglich auch von ihm geplant.
Das macht es gerade wirklich schwierig. Thüringen ist der Spielball für wahnsinnig viele Das hätte ich jetzt nicht gedacht, da reden wir auch nachher drüber, ob wir das drin lassen.
Ja.
Thüringen ist der Spielball für die unterschiedlichsten Interessen. Ist ein Spielball für nachvollziehbarer Spielball mit einem kleinen Anteil nachvollziehbar für bundespolitische Überlegungen. Für mich nicht mehr nachvollziehbar für ideologische Überlegungen. Irgendwelche Leute, die sich selbst sehen als altwestdeutsche Linke auf den Barrikaden in den 80er Jahren und glauben, dass das was mit Politik zu tun hat. Oder auch bürgerlich-Konservative, die sich in ihrer Westbindung und in ihrer Transatlantik-Liebe sozusagen profilieren müssen. Es ist ein es verkommt zu einem Spielball für Partikularinteressen. Und das finde ich verletzend. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Härte kann in der Politik. Ich glaube, dass Politik sehr, sehr hart sein muss. Auch wirklich muss, weil es nicht um persönliche Gefühle und so weiter und so fort gehen kann, wenn es um die Organisation einer Regierung geht. Aber die Professionalität ist dafür eine Grundvoraussetzung. Und auf Bundesebene ist Professionalität und auch der strategische Einsatz von Emotionen normal. Aber hier wird Professionalität über einen Haufen geworfen, weil ich den Eindruck habe, dass ganz, ganz vielen Beteiligten die Entwicklung dieses Bundeslandes hier scheißegal ist. Für das Interesse Bundestagswahl, und zwar nicht nur von Sarah Wagenknecht und Berlin, sondern auch bei der CDU, auch bei großen Teilen der SPD. Und bei ganz vielen gesellschaftlichen Gruppen, bei Schwurblern von links und von rechts, bei Journalisten, die sich profilieren wollen, weil sie den neuesten, heißesten Scheiß bundesweit hinbekommen und vielleicht aus Erfurt wegbefördert werden nach Berlin oder in andere fancy Städte. Und wir arbeiten hier alle miteinander sehr, sehr professionell. Und die Interventionen von außen auf ganz vielen Ebenen. Es gab ein Deepfake, wo irgendwer Ministerien gefaked hat. Es gibt Berichterstattungen, die völlig absurd sind. Kann man alles aushalten. Aber wenn das jeden Tag stattfindet und wenn eigentlich klar ist, wir haben uns schon auf Punkte verständigt und dann kommt wieder eine Intervention von außen und das immer wieder, dann finde ich das gruselig, weil wir hier tatsächlich den Willen haben, was zu tun. Wir haben das komplette Wochenende trotz dieser demotivierenden Situation Menschen in der Fraktion erlebt, die sich auf die Koalitions-AGs vorbereiten. Die mir teilweise in der Nacht noch Fragen schicken und ich die mit denen zusammen durchdekliniere. Die sind hier echt willig und bereit, weil sie wissen, dass es eigentlich keine Alternative gibt. Und dann zu spüren, dass man der Spielball für so viele Interessen ist. Und dann genau zu wissen, wenn der Höcke hier dann in 2-3 Jahren bei 40% liegt, dann kommt wieder die Berichterstattung von irgendwelchen Hipster und Woken-Typen aus Mainz und aus Berlin und aus Hamburg, die dann sagen, wie können die Thüringer nur? Und dann kann ich nur sagen, das wart ihr.
Und da muss man auch schlucken als Zuschauer, wenn Peter Metz eben seine Spielballtheorie ausbreitet, wie wir sie jetzt gerade gehört haben. Ich finde, das ist auch insofern ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eurer Filmreihe oder eurer Serie, diese Szene, weil sie eben zeigt, dass alles, was hier auf Landesebene passiert, und das gilt sowohl für die Medien als auch für die Politiker, von denen ja Peter Metz in seiner Spielballtheorie alle redet, wenn er sagt, am Ende werde ich sagen, das wart ihr, da nimmt denn sie nämlich alle mit ins Boot, die außerhalb von Thüringen auf Thüringen einwirken, und das ist eine der zentralen Erkenntnisse, glaube ich, die man als Zuschauer eurer Serie Brombeerland gewinnen kann, dass Thüringen eben sich nicht unabhängig vom Bund, von den Bundesparteien, von der Bundespresse machen kann. Es ist alles ein großes Netz sozusagen, und die Akteure, die man in Thüringen vorfindet, die ihr begleitet habt, sind einem Druck von außen auch ausgesetzt, der sich in dieser Szene von Peter Metz eigentlich so, ja, bald oder dann in einem emotionalen Ausbruch endet. Ist das auch etwas, was ihr gelernt habt? Weil das ist, also aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass immer, wenn es zum Beispiel um die AfD geht, jetzt zum Beispiel Landkreis Sonneberg mit Herrn Sesselmann, da guckt dann die ganze Bundespresse drauf, teilweise sogar internationale Presse, und die Leute fühlen sich vorgeführt. Und die Thüringer Journalisten, Thüringer Politiker, die müssen das dann tatsächlich alles ausbaden, was dann vor Ort an Schaden quasi angerichtet wurde aus der deutschen Presselandschaft, aus der deutschen Politikblase, die da eben drauf einwirkt. War das für euch auch so ein Moment, wo ihr dachtet, oh, das habe ich so noch gar nicht betrachtet? Also eigentlich, weil man das ja gar nicht so immer wahrnimmt vielleicht, dass da so viel mehr reinspielt, als man erstmal sieht?
Das definitiv. Ich würde gerne mal mit einem anderen Projekt antworten. Und zwar habe ich mit Stefan Petermann, der bei uns ja auch den Ton gemacht hat, zum Teil, und uns da unterstützt hat, ein Projekt gemacht über 10 der kleinsten Orte Thüringens. Das sind auch die kleinsten Orte Ostdeutschlands, die noch politisch selbstverwaltet sind, unter 100 Einwohner haben. Da gibt es einen Ort, nahe der innerdeutschen Grenze, der heißt Gerstengrund. In diesem Ort waren Hauptstadtjournalisten in den Ende der 90er Jahre und haben sich auf eine Art und Weise lustig gemacht über dieses Dorf, weil dort als einzigen Ort in Deutschland 100% CDU gewählt wurde. Haha, Kohl und so weiter. Man muss wissen, dass für diese Menschen das, der Glauben und zugleich diese Grenznähe, also 5 Kilometer von der Grenze entfernt, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und dass sie sehr glücklich darüber waren, dass diese Grenze gefallen ist. Als wir dort waren, wollten die keinen Journalisten mehr reinlassen. Wir waren keine Journalisten, wir waren als Künstler unterwegs, schreibend und bildend, also fotografierend. Und der Grund war, dass sie so durch den Kakao gezogen wurden bundesweit. Der Ort hat dann bei dieser Landtagswahl, das war die vorletzte, als einziger Ort in ganz Thüringen keine Stimme an die AfD vergeben, als einziger Ort. Darüber hat überhaupt gar niemand berichtet. So, und das ist sozusagen, wie Presse mit der Zuspitzung auf Negatives auch Dinge zerstören kann. Ich will das jetzt überhaupt nicht über alle überstülpen. Aber hier in Thüringen, das, was wir in dem Wahlkampf erlebt haben, heißt das eben auch, man lebt natürlich auch von Zuspitzungen. Presse muss, wenn sie privat funktioniert, auch verkaufen. Und ich meine, ihr guckt auch, welche Klickzahlen ihr habt. Also wird zugespitzt. Also werden Schlagzeilen produziert. Die müssen nicht immer das treffen, was dann in dem Artikel steht, ne? Oder was im Bericht ist.
Das hängt vom Medienhaus ab, würde ich sagen, aber okay.
Ja.
Also ganz kurz angefügt, das ist gut, jetzt, die Sendung läuft ja bei Radio Frei, da ist es in der Tat nicht so, also als Mitmachradio, das nur kurz ergänzt.
Ja genau, aber eben alle, die davon leben müssen, funktionieren so und das ist glaube ich, ein richtiges Übel. Und deswegen ist natürlich das, was Peter Metz da in der Szene sagt, extrem wichtig und steht auch symptomatisch. Das kommt später nochmal in der Folge 14, Folge 4 ist das, wenn Mario Vogt darüber spricht, wie ein Spiegelteam nach Sonneberg gekommen ist und um dann den ganzen Ort als AfD-Ort zu blamen. Und da hat man als Presse eine große Verantwortung. Und wir haben für uns die Verantwortung gespürt, zu sagen, wir wollen Thüringen hier nicht als Problembär darstellen und als das Bundesland, was jetzt hier überall immer nur das sind irgendwie die verrückten Ossis, wie nannt es Madeleine, die sind alle von Schrupper gerannt. Das sind wir nicht. Und hier finden Kämpfe statt, vielleicht eher als in anderen Bundesländern, aber die haben eben auch eine Berechtigung und das war uns wichtig.
Ich finde das deshalb so interessant, auch diese Szene von Peter Metz, wie er das dann analysiert, eben weil ich das auch erlebt habe. Jetzt in Sonneberg erst kürzlich wieder, aber auch zum Beispiel im Dorf Paska, was mal zeitlang sozusagen die AfD-Hochburg in Thüringen war. Auch ein Dorf, wenn man da heute hinfährt und mit den Leuten versucht zu reden, was ich mehrfach getan habe, man merkt, die haben den Kanal voll von der Presse. Die wollen das einfach nicht mehr. Die selbst öffentliche Ämter, der Bürgermeister des Dorfes sozusagen lehnt das inzwischen ab. So, und das fand ich halt so interessant, dass am Ende ihr aber die Leute zeigt, die davon abhängig sind. Also auch der Ministerpräsident Mario Vogt sagt das mehrfach in eurer Serie. Er will, dass seine Kinder hier quasi auch groß werden können in einem Thüringen ohne die AfD zum Beispiel oder die nicht von der AfD irgendwie. Wie auch immer. Also ihr habt Protagonisten, die davon abhängig sind, aber diesen Druck aushalten müssen und gleichzeitig dann unter den Druck geraten, sich zusammenraufen zu müssen. Gegen alle Parteigesetze hinweg. Also auch eine Minderheitsregierung mittlerweile, die davon abhängig ist, dass die Linke irgendwie mitstimmt, wenn man ein Gesetz irgendwie durchbringen möchte. Ist auch nicht ein Idealfall für Mario Vogt sicherlich.
Die würden nie sagen Minderheit, die würden sagen Patt.
Auf jeden Fall haben sie keine Mehrheit. Genau. Und das würde mich mal interessieren, wie hat sich euer Blick auf das, was Politiker da leisten müssen, aus einem Verantwortungsgefühl heraus, wie hat sich das vielleicht auch verändert durch die Arbeit an Brombeerland?
Naja, ich bin mit der Vorstellung reingegangen, die geprägt war durch die Erfahrung einer Politikerin, die bei uns auch in einem anderen Film eine Rolle spielt, die mir erzählt hatte, dass sie halt auch wahnsinnig viel verhandelt hat und es ging halt um die Themen sozusagen, die total wichtig sind. So. Und am Ende hatte sie das Gefühl, als es dann um die Ministerien ging, die Aufteilung der Ministerien und auch die Posten letztlich, dass es darauf ankommt, wer kriegt welches Ministerium, wer hat wie viele Menschen unter sich. Also wie die Referate auch zugeschnitten werden. Ich möchte noch so und so viel. Also wer hat wie viele Menschen? Wer mehr Menschen unter sich hat, hat sozusagen mehr Macht. Und vor allen Dingen, wer mehr Gelder verwaltet sozusagen, hat mehr Macht sozusagen. Und dass es nach ihrem Gefühl am Ende nur darum irgendwie ging. So, dann dachte ich natürlich, ja krass. Und deswegen hat sie natürlich vieles auch ins Positive gewendet, weil ich halt gemerkt habe, dass es nicht nur darum halt geht. Wobei man dazu sagen muss, dass diesen speziellen Part der Ministerienverteilung wir daran nicht teilhaben durften, weil
das ist eine Leerstelle quasi im Film.
Genau, das ist eine totale Leerstelle, die wir eigentlich total doof finden. Wir haben ein bisschen was dazu, aber es wäre so dünn gewesen, dass es keine Berechtigung hätte, in diesen Film reinzukommen, der halt ja wirklich aus mehreren Perspektiven das versucht, sich wirklich genau einer Sache zu nähern sozusagen.
Das, dann kurz einen Einwurf machen. Übrigens auch, weil wir ja sehr viel vom BSW profitiert haben und von der Offenheit, war übrigens in dem Fall auch Katja Wolf, das, was wir haben sozusagen, die dann offenlegt, naja, also das waren ja wohl die härtesten Kämpfe. Also, aber es war zu wenig, um das irgendwie groß noch einzubringen.
Nee, und dann halt auch dieser Druck, der da ist, was man halt auch bei der Pressekonferenz der Folge sieht, dass einfach nur die Anwesenheit der Journalisten, dass die gerufen sind, weiß ich, war es 16 Uhr, ich glaube, war es 16 Uhr, dass die da sind, einen unglaublichen Druck erzeugt, der so groß ist, dass das eigentlich die Regierungsbildung beeinflusst hätte. Weil wenn, weil ich gedacht, mein Gott, warum waren die nicht entspannt und sagen, na okay, die müssen noch verhandeln, wir machen mal eine Stunde, die Journalisten hätten gewartet, so ein Problem ist, weil es war ja was Wichtiges, was wir mussten ja immer warten. Also das Warten gehört ja zu diesem Job irgendwie dazu. Warum sind die nicht so entspannt und lassen das einfach, verschieben das noch ein bisschen nach hinten sozusagen? Weil es hätte ja passieren können, dass Sarah Wagenknecht so massiv dann im BSW auf den Vorstand eindrischt, dass die am Ende sagen, nee, wir gehen nicht in Koalitionsverhandlungen. Und so sind die allein durch das Vorhandensein der Presse, dass der Termin um 16 Uhr ist, wir müssen jetzt da rausgehen und wie sehen wir aus, wenn das sich verzögert, was gibt das für ein Bild ab, gehen die einfach raus und sagen, wir gehen in Koalitionsverhandlungen, obwohl der Vorstand noch nicht entschieden hat. So, ne?
Also und das war ja auch der dritte Termin. Genau. Ne?
Also wie man so immer so spürt, wie der Druck der Medien irgendwas mit diesen Politiker, Politikerinnen halt macht, wo ich mir als Außenstehender denke, warum macht das mit euch so extrem so? Warum kann man sich davon nicht unabhängig sozusagen irgendwie machen? Warum geht der überhaupt bei Sondierungsgesprächen raus und verkündet irgendeinen Müll, sondern verhandelt doch erstmal in Ruhe und dann verkündet am Ende, auf was ihr euch geeinigt habt oder irgendwie sowas. Genau, also das ist etwas, dieser unglaubliche Druck, der auf diesen Menschen lastet und das es halt auch so unerträglich macht, eigentlich Politiker, Politikerin zu sein und warum man als Außenstehender draufkommt und denkt, das möchte ich eigentlich nie haben oder das möchte ich nicht machen wollen sozusagen, wo ja jeder vielleicht mal mit dem Gedanken spielt, irgendwie sich einzumischen und mitzugestalten, das doch total wichtig ist, aber es auch in gewisser Weise total abschreckend ist, ja.
Ist ja auch eine Szene, die auch in Erinnerung geblieben ist, haben wir eben auch off Records, während die Musik lief, drüber gesprochen, als Yvonne, du dann Katja Wolf auch genau die Frage stellst, wenn man das alles so sich anschaut, warum gehen Leute überhaupt noch in die Politik? Man muss ja sagen, Gott sei Dank gehen Menschen noch in die Politik, aber ich höre das ja so mit als Fazit bei dir, Wolfgang, raus und vielleicht auch bei dir, Yvonne, und zumindest kann ich für mich sprechen. Ich finde Brombeerland bemerkenswert, aber Lust auf Politik, ich mache da jetzt mit, habe ich jedenfalls nicht bekommen.
nee, also das Geschäft finde ich das ist zu hart. Ich bin, glaube ich, dann zu sehr auch Mimose, um das auszuhalten. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir auch vergessen, oft, wenn wir Politiker kritisieren, dass das oft nicht auf einer wertschätzenden Ebene stattfindet, sondern einfach so in Bausch und Bogen alles verdammt wird. Und dass das ein extrem harter Job ist. Also der ist nicht nur körperlich hart, weil du ja wahnsinnig lange Arbeitstage hast. Wolfgang ist ein ganz zäher Mensch, der wahnsinnig lange arbeiten kann, nie erschöpft ist. Der ist Ausdauersportler und so. Und selbst er war nach dem Jahr wirklich knapp am Burnout. Er war wirklich völlig fertig. Und du, wenn wir dann zu denen geschaut haben, die wir da begleitet haben, die hatten in dem Jahr Kommunalwahlen, die hatten in dem Jahr Europawahlen, die hatten in dem Jahr Landtagswahlen und dann ging es weiter mit den Bundestagswahlen. Und dann kam das Regieren noch dazu. Also das sind einfach Arbeitszeiten, die sind außerirdisch. Das sind und du wirst, egal was du machst, wirst du durch die Arena gejagt. Du wirst auf jeden Fall beschimpft werden. Irgendjemanden gibt es immer, den es nicht passt. Du wirst von Journalisten kritisch beäugt. Du wirst von den Bürgern kritisch betrachtet. Du kannst dir bei Social Media, wie sagte Katja Wolf, finsterste Beschimpfungen anhören. Du hast die Parteibasis, die ja in jeder Partei jetzt auch nicht nur eine Form der Meinungsbildung hat. Boah, also auf gar keinen Fall würde ich jemals auch nur irgendwie einen Fuß in dieses Geschäft setzen.
Aber was macht das mit euch jetzt, wenn ihr in der Presse mal wieder irgendwie erfahrt, was gerade politisch im Land vor sich geht und wie schwierig es manchmal ist. Also was macht das mit euch, wenn ihr da die Protagonisten in der Zeitung zum Beispiel lest, denen ihr so nahe gekommen seid?
Also was zum Beispiel die Berichterstattung angeht während der Verhandlungen, wusste ich danach, als der Bundestagswahlkampf war, dass ich mich ganz entspannt zurücklehnen kann und nichts davon hören brauche und lesen brauche und einfach am Ende in Ruhe drauf gucken, auf was die sich geeinigt haben, mich mit dem Koalitionsvertrag eher intensiv auseinandersetzen, weil ich dachte, es bringt nicht die Bohne irgendwas. Das war so mein persönliches Gefühl. Obwohl ich natürlich immer gemerkt habe, dass Journalisten schon sehr klug durchschaut haben, was hinter diesen Phrasen sozusagen stehen könnte, aber hundertprozentig weiß man es ja nicht, was da wirklich passiert. So. Und es passieren halt durchaus viele, viele andere Dinge, die man außen nicht mitbekommt. So. Also es sind auf einer gewissen Weise ist es Wertschätzung den Journalisten gegenüber, was die alles entdecken können in den Phrasen, die sie da entgegengeworfen bekommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, nee, ihr kriegt nicht das ganze Bild mit sozusagen und das sind ganz andere Dinge, warum bestimmte Dinge so zusammenkommen, die ich überhaupt nicht begreife. Und wie gesagt, also aus meiner Sicht, die Berichterstattung während der Verhandlung kann man sich knicken.
Aber es ist schon auch wertschätzender, unser Blick, würde ich sagen. Das, glaube ich, mal verzeihender genannt. Weniger hart. Also und nicht so persönlich vernichtend. Und da, das ist egal von welcher Seite das kommt, ehrlich gesagt. Weil dieses andere zu entmenschlichen, und das dehne ich auch auf die AfD aus, finde ich völlig daneben. Und da gibt es diesen einen Moment in der Landtagspräsidentenwahl in der Folge 6. Da sind wir bei Henry Bernhard in seinem Kabuff da im Landtag und der guckt da raus und sagt, dass es das ja auch interessant macht, weil das sind alles Menschen, egal ob jetzt Linke, Grüne, AfD oder so. Und es gibt einen Moment, wo Peter Metz sagt, Menschen sind vielschichtig, also warum Mario Vogt das jetzt alles macht. Natürlich will er Ministerpräsident werden, Macht haben, aber er hat eben auch eine Verantwortung, spielt auch eine Verantwortung für das Land. Und ich glaube, das ist so für mich die Folge, dass wir diesen einseitigen Zuschreibungen nicht Glauben schenken sollten, sondern eher uns über viele Wege versuchen sollten, ein Bild zu machen. Und dass das auch hilfreich ist, dass das einem hilft in der Willensbildung.
Ja, und auch nochmal so für mich so die Quintessenz eigentlich, also diesen langen, unglaublichen Weg, das sind ja 14 Folgen, die wir zeigen und es geht eigentlich nur darum, am Ende, wer wird Ministerpräsident, Ministerpräsidentin. So, und was diese Spitzenkandidaten alles durchmachen in diesem ganzen Jahr, in diesen ganzen 14 Folgen, diese unglaublichen, eben eine Hürde nach der anderen, die überwunden werden muss, das ist so unglaublich, gewisserweise abschreckend, aber anstrengend so. Ich erlebe auch in Kommunalpolitik, wie ich engagiere mich für den Radverkehr, wie zäh und anstrengend Demokratie ist und wie viel Hochachtung ich eigentlich vor diesen Menschen gewinne, die diesen Scheißjob sozusagen machen, die sich das auf sich nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Jeder hat andere Antriebsmotoren, warum er das macht, dass die das machen. Und weil ohne die gäbe es sozusagen Demokratie nicht. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, dass wir vielleicht auch als Bürger sozusagen lernen müssen, mehr Kompromisse zu schätzen, Wert zu schätzen, dass es das Wesen der Demokratie eigentlich ist, zu ringen und zu Kompromissen zu kommen, die dann irgendwie eine Regierung und unser Leben sozusagen regelt und dass wir lernen müssen, wieder das zu schätzen sozusagen, auch wenn man es immer als kritisch betrachten sollte und so ist richtig, aber vielleicht muss man das auch lernen, von der politischen Seite her das so richtig zu kommunizieren, dass das ein Kompromiss ist. Wir wollten das, die wollten das sozusagen, wir haben uns das deswegen halt nicht drauf einigen können, aber unser bester Kompromiss, den wir halt haben, ist halt das sozusagen. Und dass man das nicht immer verkauft als das, was man eigentlich von vornherein schon das Nonplusultra gewesen wäre, irgendwie so. Ja.
Ihr habt euren Film auch geschnitten. Wenn ihr jetzt unser Interview schneiden würdet, dann würdet ihr jetzt sagen, das wäre jetzt das Schlusswort. Aber das ist es noch nicht. Wir sind aber relativ am Ende dieses Gesprächs. Das können wir schon mal sagen. Es gibt gleich nochmal eine Musik. Und trotzdem, du hast es eben ganz schön beschrieben, Wolfgang, diese 14-teilige Serie, dieser Hindernislauf, der es am Ende ist. Und wir sind jetzt gar nicht, wir werden jetzt nicht vertiefend darauf eingehen, aber das ist natürlich ein wichtiger Teil des Prozesses, nämlich der Schnittprozess, was ja auch nochmal sehr lange gedauert hat. Ihr habt vorhin gesagt, Dezember 2023 fing alles an und dann war die Premiere im Juni 2026, anderthalb Jahre später. Und das Schneiden, das sieht man übrigens sehr, sehr heran, Promberland, was für ein Aufwand das gewesen sein muss, weil ja oft zu bestimmten Aussagen dann wieder Aussagen von anderen Menschen gegenschneidet und so. Da merkt man, was das für eine akribische Arbeit ist. Aber ich mache die Frage jetzt kurz. Nach diesen 14 Folgen ging es mir zumindest so, wahrscheinlich auch Herrn Kehrer, dass man das geschaut hat. Man ist 14 Folgen, über 14 Stunden mitgegangen. Und dann kommt dann so als eines der letzten Bilder, man hat das Gefühl, es ist geschafft, Mario Vogt, wie er da gerade gewählt wurde zum Ministerpräsidenten am 12. Dezember 2024 und dann da sitzt, man hat so wirklich das Gefühl, dass man auch mit ihm so denkt, es ist geschafft. Und meine Frage ist, war euch relativ früh klar, das wird eins der letzten Bilder sein, weil das allerletzte Bild ist ja wieder die zerrissene Thüringen-Fahne, die ja gleichzeitig die erste Einstellung ist, die sowas wie die Klammer bildet. Wie früh war diese Idee da?
Also die Fahne, als wir die entdeckt haben, die haben wir in Eisenach gesehen, da haben wir 3 Stunden zugebracht, die zu filmen. Also man sieht ja oft gar nicht, wie lange was braucht, aber die musste sich ja auch bewegen. Also die hat sich lange nicht bewegt. Gut, hat man gewartet. Und da habe ich zu Wolfgang gesagt, ey, das muss unser Titelbild werden, das braucht man. Wir wollten ja einen Kinofilm machen eigentlich. Das wird das Plakat. Das ist auf jeden Fall so symbolisch. Die Hälfte ist in Ordnung und der Rest ist zerrissen, zerknotet, bewegt sich im Wind und das war irgendwie so ein perfektes Symbol. Das war ganz klar, dass es rein muss. Wir hatten überlegt, am Ende, wir haben auch eine Aufnahme, wo die Thüringen-Fahne drauf ist und darüber die AfD-Fahne, ob man das als ans Ende bringt. Und das erschien uns dann aber schon wie so ein Vorgriff. Als nächstes kommt dann Blaubeerland. Und dann haben wir gedacht, das kann irgendwie auch nicht das Ende sein. Wir haben ja jetzt auch die AfD dafür zu wenig begleitet.
Die Fahne ist ja nur die Metapher sozusagen für das zerrissene Land. Aber die Frage war ja, ob Mario Vogt setzt sich hin und das eigentlich zu Ende. Und das war von Anfang an dein Konzept, deine Idee.
Ja, genau. Also sozusagen die Fahne war dann die Klammer. Und ja, die Ministerpräsidentenwahl, das war schon in dem Treatment, was ich geschrieben hatte, war das schon auch das Ende. Also ich hatte schon von Anfang an geschrieben, dass Thüringen ganz am Anfang auch ein eigener Protagonist ist. Deswegen, wir sind im Wahlkampf ja viel unterwegs auch und zeigen Thüringen, worum es eigentlich geht. Du kannst dir ja wunderschöne Bilder von Thüringen anschauen und die Orte, Städten, der Thüringer Wald und so weiter. Und dann diese Verdichtung auf immer enger, jetzt nur noch in diesen Räumen und so. Und dann öffnet sich das nur, wenn es an die Basis geht und am Ende nochmal. Das war von Anfang an ein Konzept, das habe ich tatsächlich so von Anfang an aufgeschrieben und das hat auch funktioniert. Aber wir hätten auch die Möglichkeit gehabt noch, Steffi Schütz meinte, Mensch, kommt doch mit uns noch. Ja, ich fahre jetzt ins Ministerium, wir sind auch mitgefahren und haben so, wie er sein Ministerium betritt und so. Das haben wir schon auch gefilmt.
Genau,
weil in Gera im Parteitag waren wir auch nochmal beim BSW, als dann drohte, dass jetzt doch die Koalition platzt, wenn sozusagen die Parteivorsitzenden abgewählt werden. Aber das Konzept war schon.
Genau, also du brauchst ja aus dieser komplexen Welt, auch wenn wir sozusagen 14 Folgen uns dann gegönnt haben, um diese Komplexität so komplex wie möglich auch zu zeigen, brauchst du ja trotzdem irgendwas, was dich filtert. Du kannst ja nicht die ganze Welt aufnehmen, die ganze Wirklichkeit wiedergeben und deswegen ging es von vornherein immer um den Prozess der Regierungsbildung. Ne? Also und deswegen ist völlig klar, in dem Moment, wenn der Ministerpräsident, in dem Fall Ministerpräsident gewählt ist, ist das zu Ende. So von einer Sekunde auf die nächste.
Ja. Eine Frage an euch. Glaubst du, dass eine solche Erzählung fehlt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, wir haben kurz nachdem wir aus dem Auto ausgestiegen sind oder kurz davor, haben wir noch darüber gesprochen, wie ihr sozusagen Förderung beantragt habt und dass die Mitteldeutsche Filmförderung das irgendwie abgelehnt hatte, wo ich dann noch gesagt habe, aber gerade so ein Projekt bräuchte es doch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bräuchte es im MDR, einfach um zu zeigen, auch wenn es jetzt mit 1,5-2 Jahren Verspätung, also Verspätung, was heißt Verspätung, aber Zeitverzug quasi kommt zu den Ereignissen, die er eigentlich abbildet, dass es eine Form von Demokratiebildung auch bedeutet, diese Filme zu schauen, diese einzelnen Folgen zu schauen, um Sachen überhaupt zu verstehen, was ein ganz klarer Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eigentlich wäre. Deswegen, ich würde mir absolut wünschen, dass Brombeerland in den Mediatheken, zum Beispiel ARD-Mediathek oder so, zu finden wäre, weil es tatsächlich einen originären Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abbildet, finde ich.
Kann ich nur unterschreiben. Werden wir auch gleich die Frage mal zurückstellen, wie ihr das seht. Ideal wäre ja die ARD-Mediathek, aber es gibt ja auch Gründe, warum es eben nicht so ist, weil ihr müsst ja auch davon leben und Geld damit verdienen. Also das muss man ja auch sagen, ist ja auch wichtig. Ich habe noch gedacht, ich finde es toll, so wie jetzt Brombeerland gelungen ist, und das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, wir können es ja nicht beweisen, aber angenommen, es wäre von vornherein eine Fernsehanstalt oder mehrere mit an Bord gewesen, der MDR und vielleicht noch andere, hätte die Serie anders ausgesehen. Allein die einzelnen Folgen, die unterschiedliche Länge mal, um so ganz profan anzufangen, das wäre so nicht durchsetzbar gewesen. Hätte man gesagt, jeweils immer 45 Minuten genau und vielleicht auch mal 47, aber eben nicht so unterschiedlich. Und ich glaube auch ich weiß es ja nicht, auch von der Machart hätte man gesagt, hier, das könnt ihr nicht so lange bei der CDU-Regionalkonferenz im Wartburgkreis, so lange könnt ihr das nicht stehen lassen, da muss man einen Schnitt machen oder muss vielleicht Filmmusik, ihr verwendet ja auch keine Filmmusik, ihr braucht ein bisschen Filmmusik, da, also ist meine Befürchtung, es ist viel Behauptung, gebe ich zu, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Nee, natürlich, Fernsehen arbeitet formatiert und da hast ein festes Sendeschema, da muss das reinpassen. Also wir haben natürlich dann dadurch total frei arbeiten können. Und eine Szene wie Peter Metz, eben weiß ich nicht mehr, wie lang ist die, 5-6 Minuten oder so, das wäre nicht gegangen. Also es hat schon auch eine Befreiung sozusagen, ne, von diesen Formatfesseln. Aber was ich eben glaube, was tatsächlich fehlt, ist, Politikberichterstattung ist eben sehr fokussiert auf so dieses Strategische. Also auch wenn du dir die ganzen Serien angeschaut hast, Inside CDU, Inside BSW und so, das geht sehr wenig um Inhalte, die ja tatsächlich auch wichtig sind. Also jetzt, was weiß ich, wir haben jetzt bestimmte Themen gesetzt eine Serie, die wir auch verfolgen über eine längere Zeit, sei es die Windkraft oder kostenloses Mittagessen. Das ist immer wieder Thema. Also es gibt so bestimmte Themen oder die Schuldenbremse, ne? Also es gibt bestimmte Dinge, die verfolgen wir. Und das machen eben die politischen Dokumentationen nicht. Und ich empfinde das als eine Leerstelle in der Berichterstattung, weil dadurch wird eben gerinnt Politik für die Zuschauer immer zu so einer Art, es geht nur um Macht. Ja, darum geht's. Aber es geht eben auch um andere Dinge. Und das war uns eben wichtig, dass wir diese inhaltliche Ebene mit dieser machtpolitischen, strategischen Ebene verbinden. Für mich fehlt das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Und das ist eine Sache, die tatsächlich auch mit dieser Formatierung, die du gerade angesprochen hast, quasi einhergeht. Auch ich merke das immer wieder, wenn ich Themen recherchiere und dann einen Radiobeitrag, dann kriege ich halt nur beim MDR 1,30, 2 Minuten und habe da aber ein großes Thema recherchiert, was ich in 10 Minuten auskömmlich erklären könnte. Kriege aber nur 2 Minuten und muss es dann auf spitze Zitate runterschneiden, damit es überhaupt irgendwie eine Brisanz bekommt. Eine Brisanz, die es auch in der Länge haben könnte, die mir aber nicht gestattet wird. Aufgrund der Formatierung zum Beispiel unseres Radiosenders, aber es hat ja auch dann zum Beispiel beim Fernsehen oder auch bei unseren Online-Artikeln. Gut, in Online hat man noch ein bisschen mehr Freiheiten, die man sich nehmen kann, aber auch teilweise muss man sich diese erkämpfen.
Ich glaube, das ist wirklich, also es ist ein Fehler, glaube ich, im System.
Absolut.
Das macht es ja auch, dass Politiker in diesen Worthülsen antworten, weil, weißt du, auch wenn wir gefragt werden und wir müssen für einen Radiobeitrag dann eben in 20 Sekunden antworten, Das hat natürlich irgendwie eine Reduktion auf wenige Schlagwörter und auf den Verlust von Komplexität. Und das macht es eben auch, dass du so denkst, so, ach, warum soll ich mir das denn anhören? Da kommt ja eh nur wieder irgendwie bla bla blub raus. Und ich halte so diese Formatierung für ein Übel.
Stellt man da auch irgendwann fest, auch bei diesem Riesenschatz an Sachen, den ihr da aufgezeichnet habt, dass euch Sachen fehlen, dass Leerstellen entstanden sind? Du hast es erst schon so ein bisschen mit der Ministerienvergabe gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Leerstelle tatsächlich ist, dass Herr Höcke halt nicht zugesagt hat, was auch total spannend gewesen wäre, ihm mal tatsächlich auch nahe zu kommen. Ja, was habt ihr da so festgestellt? Was sind so die Leerstellen, die Brombeerland leider erfahren musste?
Also während des Drehs natürlich schon immer die Momente, wo man halt nicht im Raum sein durfte, sondern halt sich vor die Tür setzen musste, als sehr frustrierend. So. Also wenn Leute die Serie gucken oder auch Journalistenkollegen dann sozusagen sagen manchmal, wo ihr all dabei sein durft oder so. Ich als Filmemacher habe das manchmal als sehr frustrierend erlebt, weil wir uns mehr erhofft hatten eigentlich. Also ich gebe mal ein Beispiel, als ich bei der ersten Spitzenrunde dabei war, während den Koalitionsverhandlungen, wo die Spitzen quasi nochmal zusammenkommen und über kritische Themen nochmal diskutieren, was die Verhandlungsgruppen nicht geschafft haben zu lösen oder bewusst da reingeschoben haben, sollen die das doch lösen. Waren wir zugelassen und so. Ich hatte mir Konzept überlegt. Ich war da alleine in dem Moment, weil Yvonne mit unseren Kindern in Urlaub schon lange geplant gefahren ist. Auch mit Ton, wie mache ich das sozusagen? Und dann kommt plötzlich die Ansage, nach 15 Minuten müssen wir wieder raus. Da saß ich ziemlich frustriert davor. Dachte, scheiße sozusagen, hab das eigentlich nicht, das Wesen nicht erfassen können. Und dann siehst du aber trotzdem im Material, dass unglaubliche Dinge da drin sind, sozusagen, die man trotzdem zeigen kann. So. Und dann hast du, während du das Material, diese 350 Stunden, die wir da komplett gesehen haben, hast du plötzlich auch Leerstellen entdeckt, die dann, wo etwas gefehlt hat, so, weil wir das während des Drehens gar nicht so hundertprozentig mitbekommen haben, weil du bist ja so in einem Strudel drin, von Tag zu Tag eierst du da hinterher und versuchst den irgendwie, jetzt kommt noch ein Termin und dann noch, du kannst gar nicht so reflektiert denken, obwohl ich sozusagen immer Tagebuch geschrieben habe über das, was wir so am Tag erlebt haben, aber so richtig reflektieren kannst du das nicht so. Und dann merkst du natürlich, ah Mist, hier fehlt uns irgendwie was. Und dann haben wir dann in dem Fall noch nachträglich Interviews gemacht, die bestimmte Sachen nochmal beleuchtet haben. Da kam mir Yvonne auf die Idee, dann alle vier Spitzenkandidaten, also Mario Vogt, Georg Mayer, Katja Wolf und Steffen Schütz nochmal zusammenzubringen. So, und das hat nochmal ganz eigene Dynamiken plötzlich, weil die viel entspannter plötzlich waren. Das war ja schon in der Vergangenheit sozusagen. Jetzt kann man ja mal ehrlich über die Dinge reden oder so. Also es kamen dann nochmal Dinge halt ans Licht so. Oder
Mario Vogt hatte uns dann auch gebeten, dass er gerne nochmal mit uns reden wollen würde. Nochmal extra Interview führen, weil er der Meinung war, dass er Bodo Ramelow nicht genügend gewürdigt hat. Und das sind so Momente, wo du denkst, das sind irgendwie auch Staatsmänner, weißt du, da geht's jetzt nicht nur darum, das ist der politische Gegner, sondern da geht's tatsächlich darum, anzuerkennen, dass der andere, auch wenn er aus einer anderen Partei kommt, trotzdem etwas für dieses Bundesland geschafft hat. Und das sind allein, dass diese Anfrage kommt, ob wir noch mal kommen könnten, damit er das sagt, sagt man ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das hat irgendwie auch so eine menschliche Bedeutung für einen selber.
Und deswegen, das kann man nochmal sagen, schaut euch Brombeerland an. Es war heute auch eine besonders epische Folge, so wie eure Serie. Das passt eigentlich ganz gut, Brombeerland.
Macht und, auch 14 Folgen draus.
Und wir machen dann auch 14 Folgen am Ende draus. Und Herr Kehrer und ich, Herr Rucke, wir bedanken uns bei Wolfgang, Ivo und André für dieses Gespräch hier bei Unter 3. Vielen Dank.
Und vielen Dank für Tiramisu und Kaffee.
Sehr gerne, ich koche auch jetzt noch was für euch.
Danke, dass ihr da wart.
Ja, und für die viele Zeit, die ihr uns da eingeräumt habt. Auch, dass ihr es geschaut habt, das ist ja übrigens auch nicht selbstverständlich, ja, dass alle Leute das auch wirklich schauen. Aber die Podcasts gemacht haben, haben alles geschaut. Also insofern, super Format. Danke.
Und wir weisen gern darauf hin, Brombeerland ist unter brombeerland-serie.de abrufbar. Die erste halbe Stunde von Folge 1 ist gratis. Und das komplette Gespräch mit Wolfgang, Ivo und André könnt ihr auch nachhören unter www.radio-frei.de. Einfach auf aktuell klicken.
Your baby's got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles. She got herself a full-time boy, the cutest automatic toy. Wherever she goes, he goes too, riding in a brand new car.